Nicht einmal pflichtvergessene Koalitionsabgeordnete sollen ihn aufhalten. Friedrich Merz muss als Kanzler jetzt liefern, was er im Wahlkampf und danach durchaus vollmundig versprochen hat. Natürlich mit möglichst allen Koalitionsabgeordneten im Boot. Das ist herausfordernd und sollte 4 Jahre funktionieren. Merz legt los. Was ändert sich mit Schwarz-Rot jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste im Studio, Wolfgang Bosbach ist bei uns von 1994 bis 2017 für die CDU im Bundestag. Viele Jahre davon waren Sie stellvertretender Fraktionsvorsitzender und auch Vorsitzender des Innenausschusses. Eva Quadbeck, Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland RND. Anna Lehmann leitet das Parlamentsbüro der Tageszeitung Taz. Und Professor Wolfgang Merkel ist bei uns Politikwissenschaftler. Ja, an Sie alle die erste Frage. Was bedeutet eigentlich dieser Stolperstart, den wir da erlebt haben am Dienstag? Dieser vergeigte erste Wahlkampf für die Koalition, die ja ausdrücklich mit dem Vorsatz angetreten ist, es besser zu machen als ihre Vorgängerin.
Also es ist einmal schwierig für die Koalition selber, weil die Opposition wird dieses Signal gehört haben und künftig natürlich bei jeder möglichen Gelegenheit austesten, ob denn die Mehrheit in dieser Koalition steht. Und nach außen, für die Bürgerinnen und Bürger, war das ein schlechtes Signal, weil die gesehen haben, dass trotz dieser internationalen Lage, trotz dieser Wirtschaftslage, in der wir stecken, da eine Reihe von Abgeordneten sind, die ihr Mütchen kühlen, anstatt zu sagen, okay, Deutschland muss jetzt einfach wieder stabil geführt werden.
Was ist da schlimmer, dass es für Klingbeil und Merz nicht gut aussah oder ob der Bundestag selbst sozusagen sein Image mit einer Schramme versehen hat?
Na, erstmal sah es für Friedrich Merz nicht besonders gut aus. Also derjenige, der angekündigt hat, er macht alles besser als die Ampel, ist genauso gestartet, wie die Ampel endete, nämlich ziemlich chaotisch. Und im weiteren Verlauf fand ich aber, dass der Bundestag, ja, der sah ein paar Stunden nicht gut aus, aber am Ende ist es ja gelungen, einen Kompromiss zu finden und nebenbei noch den Unvereinbarkeitsbeschluss, also von Seiten der Union mit der Linkspartei zu kippen, um ihm zu ermöglichen, dass es eine demokratische Wahl gibt mit demokratischen Parteien, also dass ein Weg eröffnet wird, damit diese Wahl stattfinden kann und damit Friedrich Merz zum Kanzler gewählt werden kann. Und das war dann doch eigentlich auch eine gute Erfahrung für die Demokratie.
Herr Bosbach, Sie waren 23 Jahre, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, Bundestagsabgeordneter, einer der erfahrensten Abgeordneten. Wenn man sich mal anguckt, Krisenmanagement, wie ist das gestern gelaufen? Offensichtlich schienen ja die irgendwie alle unerwartet auf diese Situation zu treffen, so auf dem falschen Fuß erwischt. Wie ist man damit umgegangen, jetzt auch aus Ihrer parlamentarischen Erfahrung heraus? Ich meine jetzt natürlich vor allen Dingen im Krisenmanagement die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang.
Also da musste ja zunächst mal in der Geschäftsordnung nachgesehen werden. Ich war erstaunt, als ich dann mehrfach lesen musste an verschiedenen Stellen. Ja, 3 Wahlgänge, beim dritten Mal reicht die relative Mehrheit. Da hat jemand Bundespräsident und Bundeskanzler verwechselt. Innerhalb von 14 Tagen kannst du beliebig viele Wahlgänge durchführen. Es ging ja auch nicht um den Wahlgang an sich. Das ist unproblematisch, die Wiederholung, obwohl das noch nie der Fall war. Sondern es ging darum, ob am gleichen Tag die Geschäftsordnung geändert werden konnte, um noch mal am selben Tag wählen zu können. Dafür brauchte man eine Zweidrittelmehrheit. Und es ist absolut müßig, versucht wird natürlich immer, aber es ist müßig zu fragen, wer war es, mit welchen Motiven haben Sie mit Nein gestimmt? Es wird immer ein Bündel von Motiven gewesen sein. Enttäuschte Karriereerwartungen, Verletzungen aus dem Wahlkampf, Schuss vor den Bug. Ich glaube, es gab auch einige, die gedacht haben, so, wir wollen mal im ersten Wahlgang, kann doch nicht viel passieren. Auf meine Stimme kommt es ja nicht an, es sind ja noch genügend andere da. Dass es Kolleginnen und Kollegen gab, die Friedrich Merz signalisieren wollten, Achtung, wir sind auch noch da. Durchregieren ist nicht so einfach, auch nicht von oben nach unten. Die Fraktionen machen nicht alles mit. Nimm uns bitte alle mit. Bau Brücken, schließe Gräben.
Nee, der Schaden, wenn ich das dazufügen kann, der Schaden ist vielleicht doch etwas größer, als wir bisher gesagt haben. Und zwar nach innen und nach außen. Deutschland galt international lange als eine der stabilsten Systeme. Und jetzt haben wir eine Ampelregierung gehabt, die hat es nicht bis zum Ende der Legislatur geschafft. Und jetzt haben wir einen Bundestag, wo zumindest einige Abgeordnete nicht die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt hat. Also Deutschland als ein Stabilitätsanker, etwa in der Europäischen Union, gehört fast der Vergangenheit an. Und nach innen Parteien, und das wissen Sie, Herr Bosbach, Parteien haben keinen besonders guten Ruf und Politiker und Politikerinnen auch nicht. Und wenn Parteien oder wenn der Verdacht aufkommt, dass hier parteitaktische Spielchen gespielt werden, bedeutet das Verlust an Vertrauen. Und Vertrauen, meine ich, ist eine der wichtigsten Ressourcen in krisenhaften Zeiten.
Darf ich da gleich nachfragen, haben denn manche Abgeordneten überhaupt das Abgeordnetendasein oder der Abgeordnetenberuf gelegentlich vielleicht bei einem oder dem anderen an Ernsthaftigkeit verloren, dass so etwas möglich ist?
Das wage ich nicht zu sagen. Wir kennen Geschichten, wo Abgeordnete zu spät zu solchen Veranstaltungen und Wahlen kommen. Und ich glaube prinzipiell nicht, dass wir in das Lied einstimmen sollten. Früher war das alles besser und seriöser. Was früher tatsächlich der Fall war, ist eine größere Stabilität der zentralen politischen Institutionen.
Also ich wage mal zarten Widerspruch. Das war sicherlich ein Unfall, aber kein Totalschaden. Das war ein sehr holpriger Start. Aber ich bin sehr sicher, wenn diese neue Koalition 4 Jahre lang gute Arbeit leistet, wenn sie liefert, wenn die Ergebnisse stimmen, dann wird am Ende niemand mehr fragen, wie war denn der Anfang? Jeder Sportler weiß, wenn der Start holprig ist, aber du als Erster ins Ziel kommst, ist der Start vergessen.
Aber 4 Jahre haben sie dafür nicht Zeit. Die müssen sehr schnell liefern, damit das Vertrauen sich tatsächlich bildet.
Jetzt ist das ja gestern, wenn wir jetzt so diesen Begriff Krisenmanagement nehmen, war das ja gestern ein erster Test. Das ist bestimmt nicht der einzige Vorfall in den nächsten 4 Jahren, der Krisenmanagement erfordert. Wie hat sich da die Koalition geschlagen?
Also ich war überrascht, dass sie so wenig vorbereitet waren, dass das passieren kann. Also dass dann eben erstmal nachgeschlagen werden musste, was können wir jetzt eigentlich tun? Und dass da so wirklich so eine Ratlosigkeit ausgebrochen ist. Und wenn sowohl Klingbeil wie auch Merz in ihre Fraktionen reingehört hätten, dann hätten sie es wissen müssen, dass das passieren kann, weil es auf beiden Seiten große Unzufriedenheit gibt. In der Unionsfraktion gibt es die Unzufriedenheit, dass im Koalitionsvertrag zu viel SPD und zu wenig Lindemann drin ist. Und bei den Sozialdemokraten gibt es einmal Verärgerung über Merz, auch noch von Januar, als damals die Union mit der AfD gestimmt hat. Und aber auch über Klingbeil, der nun machtpolitisch sehr robust vorgegangen ist. Also viel Unzufriedenheit. Und wenn man das sieht und hat, dann muss man sich auf ein solches Szenario vorbereiten. Und da hat auch die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner es einfach versäumt, irgendjemanden mal nachschlagen zu lassen und vorzubereiten, was tun wir in diesem Moment. Und deshalb hat der Bundestag dann erstmal ein paar Stunden nicht besonders gut ausgesehen. Dann hieß es erst, wir können auf gar keinen Fall heute einen zweiten Wahlgang machen. Und hinterher ging es ja dann doch. Und ich sehe das aber auch so, sollte es dieser Regierung gelingen, jetzt in den Vorwärtsgang zu kommen und vor allen Dingen in den ersten 100 Tagen etwas vorzuweisen, dann lässt sich diese Kerbe auch wieder auswetzen.
Mhm. Könnte man ja sagen, das ist ja auch das Recht der Abgeordneten, des einzelnen Abgeordneten, eine eigene freie Entscheidung zu treffen. Das ist nicht zuletzt aus dem Grund, ist es ja auch eine geheime Abstimmung bei der wichtigsten Wahl, die der Bundestag kennt, nämlich die des Kanzlers. Dass man sagt, okay, ich mache das, weil meiner Verärgerung Ausdruck zu verleihen, aber beim zweiten Wahlgang stimme ich dann zu.
Ja, wobei, das ist klar, es ist ein freies Mandat und man ist nur seinem Gewissen verpflichtet, aber das heißt ja nicht, dass es einen von Verantwortung entbindet. Und ich habe ja in der SPD-Fraktion auch rumgehört, wer macht sowas und aus welchem Kalkül. Und klar, das muss man glauben oder nicht, aber ausnahmslos alle haben mir versichert, aus Verantwortung für dieses Land und eben damit auch für diese Demokratie hätten sie zumindest niemanden empfehlen können, mit Nein zu stimmen. Es ist ja okay, weil wer hat was davon, wenn das nicht klappt? Die AfD. Und wir haben das am 29. Januar gesehen. als Merz den Tabubruch begangen hat und gesagt hat, hier für einen Entschließungsantrag nehme ich das mal in Kauf, dass die Rechtsextremen mit im Boot sind und dass ihre Stimmen entscheidend sind. Und die AfD hat das abgefeiert bis zum Getno. Und wenn es eine Situation jetzt gegeben hätte, wo Merz, also im ersten Wahlgang ist ja gescheitert, wenn er auch im zweiten Wahlgang gescheitert werden wäre, dann wäre das, dann hätte die AfD mit ihrer Erzählung, diese Demokratie ist am Ende, die Systemparteien sind am Ende, dann hätte sie am Ende recht gehabt. Und das, ich glaube, das kann keiner gewollt haben. Insofern, dieses, also es gibt bei den Abgeordneten auch eine Verantwortung zu sagen, wir brauchen eine stabile, demokratisch gewählte und aus demokratischen Parteien bestehende Regierung. Und diese Verantwortung, ich glaube, die ist, glaube ich, bei den meisten, vielleicht nicht bei allen da.
Es ist dem Land viel erspart geblieben, dass es bei dem zweiten Wahlgang dann geklappt hat.
Zweifellos. Aber noch mal zu dem freien Mandat. Stimme da komplett zu. Aber das freie Mandat könnte auch einen politischen Anstand implizieren, dass wenn man dagegen stimmt und das nicht nur aus dem Halbdunkel von geheimen Abstimmungen tut, seinen Finger hebt und sagt, ich bin aus den und jenen Gründen nicht einverstanden. Ich bin sonst loyal zu der Partei, aber ich kann hier nicht zustimmen. Dann hätte das Parlament gewonnen, dann hätten die Abgeordneten allgemein gewonnen und das nicht gestehen.
Ich möchte ausdrücklich dazu zustimmen, selbstverständlich ist das Mandat frei. Aber drinnen klatschen und dafür sein und außen geheim dagegen stimmen, würde ich nicht als Ausdruck parlamentarischer Verantwortung oder Freiheit des Mandats interpretieren. Ich war auch nicht pflegeleicht. Aber wenn ich nicht mitstimmen konnte, habe ich das gesagt und habe das auch begründet. Also ich habe sicherlich die Führung gelegentlich enttäuscht, aber nie getäuscht. Bei mir wusste man immer, wo man dran war. Man muss es ja auch nicht coram publicum. Und dann kann man zu Friedrich Merz gehen, ein Gespräch unter vier Augen machen, mit ihm führen. Ausgang ungewiss. Aber so die Führung zu desavouieren, hilft leider, insofern haben Sie recht, hilft leider, nur der AfD, weil das ist ja neben dem Thema Migration ihre Erzählung, die ganzen Altparteien müssen weg, die schaffen es nicht mehr, die können keine Probleme mehr lösen, die sind handlungsunfähig. Und dann geben wir denen so eine Vorlage, ich habe das nicht verstanden.
Das ist nicht die erste neue Koalition, die einen Politikwechsel ankündigt. Wenn man jetzt mal auf die Megathemen sieht, das ist Migration und Wirtschaft vor allen Dingen, da soll sich jetzt viel ändern. Drittes Rezessionsjahr in Deutschland für die Wirtschaft. Wie wichtig ist das für das Gelingen der Regierung? Ist das das wichtigste Thema, dass die Wirtschaft jetzt schnell wieder in Schwung kommt?
Also das ist auf jeden Fall zentral. Sie haben es gerade gesagt, das dritte Jahr Rezession nach vielen Jahren des Wirtschaftswachstums. Also wir sind ja auch verwöhnt. Und hinzu kommt, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Also die Wirtschaft steht aus so vielen Richtungen unter Druck. Einmal der demografische Druck, der Fachkräftemangel, dann natürlich von außen. Die Absatzmärkte sind für die Exportnation Deutschland nicht mehr so gut, in China nicht mehr. Wir wissen noch nicht, was passiert, wenn Trump seine Zölle gegen die EU tatsächlich scharf stellt. Und wir haben auch eine Gesellschaft, die ja recht saturiert war in den letzten Jahren. Und man wird auch Reformen machen müssen, die schmerzhaft sein werden, vor dem Hintergrund, dass unsere Sozialsysteme ganz schön so auf Rille gefahren sind. Also das ist eben etwas, was am anderen Ende droht, selbst wenn jetzt Steuerreform gemacht wird und auch einige andere Maßnahmen wie niedrigere Strompreise, die der Wirtschaft Wind unter die Flügel geben können, kann das eben am anderen Ende aufgefressen werden von steigenden Sozialausgaben, die uns drohen und wo es eben keine Antwort im Koalitionsvertrag gibt.
Man nennt das ja jetzt Investitionsbooster oder in der Diktion von Olaf Scholz mehrfach Wumms, also Abschreibemöglichkeiten im großen Stil. Senkung der Energiepreise, Eva Quadbeck hat es gesagt, und dann auch relativ bald eine Senkung der Körperschaftssteuer. Da wird da relativ viel versprochen.
Ja.
Ist das eine Gefahr, dass man dann das möglicherweise so gar nicht halten kann? Diese Erfahrung hat man mit der Ampel ja gemacht.
Ja, eine Gefahr wäre, wenn man es nur ankündigt und dann nicht durchsetzt. Also diese Abschreibungsmöglichkeiten und die Energiepreissenkung, das ist ja vereinbart. Und ich glaube auch, das ist wichtig, dass das jetzt schnell kommt. Senkung Körperschaftssteuer. Da wird es noch darum gehen, wie finanziert man es eigentlich gegen. Also bemerkenswert ist, dass die ersten beiden Punkte ja eigentlich, zweite auch, aber beide Punkte waren sozialdemokratische Programmatik. Man hat gesagt, man macht nicht Steuerentlastung mit der Gießkanne, man macht erstmal diese degressiven Abschreibungen und Energiepreissenkung und Entlastung Körperschaft, wenn es, also zielgerichtet. Und wichtig wäre, dass wieder so ein Vertrauen kommt, es lohnt sich hier in Deutschland zu investieren. Und ich stimme allem zu, was Sie gesagt haben, Frau Quadbeck. Das Ganze, also die Wirtschaft muss in Schwung kommen, vor dem Hintergrund natürlich, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen. Also die Klimakrise ist ja quasi die Folie, vor der das alles passiert. Also es geht ja nicht, dass wir sagen, wir müssen einfach nur unsere Kohlekraftwerke wieder anschmeißen und den Verbrenner pushen, sondern es muss ja gelingen, das Ganze, die Wirtschaft in Schwung zu bringen und sich dabei von dieser fossilgetriebenen Industrie zu lösen. Also wir müssen uns in eine zweite industrielle Revolution begeben und müssen irgendwie beweisen, dass wir es auch auf anderen Gebieten können. Beispiel Autos, da hat China die Nase vorn bei E-Autos. Also das muss irgendwie, wir müssen auch wieder Boden gut machen, nicht nur vorn bleiben, sondern auch wieder Boden gut machen, und das wird extrem schwierig. Und da braucht es vor allen Dingen also Vertrauen, aber auch irgendwie so eine Art von, jetzt rede ich schon wie Olaf Scholz, aber so eine Zuversicht, dass man das schaffen kann. Und was zurzeit grassiert, ist eher so Misstrauen und Angst. Und diese Regierung muss vor allen Dingen schaffen, die Stimmung wieder zu drehen.
Aber ich glaube, diese zukunftsorientierten wirtschaftlichen Investitionen, die es unbedingt geben muss. Ja. Aber was es unbedingt geben muss, muss noch längst nicht Wirklichkeit in der Politik werden. Man wird sich stärker am Anfang auf den industriellen Kern wahrscheinlich konzentrieren und wird sagen, wir müssen der Automobilindustrie helfen, wir müssen dem Maschinenbau helfen und so weiter. Ich glaube, dass da ein Schwerpunkt gelegt wird. Aber nochmal zu Politik wechseln. Deutschland ist eigentlich kein Land und hat kein politisches System und mittlerweile kein Parteiensystem, das solche Politikwechsel wirklich befördert. Wir haben eine Mitte-Rechts-Partei und wir haben eine Mitte-Links-Partei. Und beide sagen, wir müssen kompromissorientiert sein. Die Gefahr ist tatsächlich, dass zu viel von diesen Kompromissen einfach nur in der arithmetischen Mitte endet. Also müssen beide Parteien bereit sein, über ihren Schatten springen. Wahrscheinlich die SPD deutlich stärker, wenn man die Angebotsseite in der Wirtschaft sozusagen frei macht.
Herr Bosbach, wenn man diese ganzen Widersprüche, die sich da möglicherweise ergeben jetzt, gerade im Wirtschaftsbereich, auflösen will, gibt denn der Koalitionsvertrag, der ja gar nicht so viel festlegt, sondern viel offen hält, ist eigentlich her, dass die Aussicht besteht, dass Union und SPD sich gerade in dem Bereich auch einig sind und auch eine Politik machen, die der Wirtschaft und damit auch dem Land hilft?
Neben allen einzelnen Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag erwähnt sind, müssen wir vor allen Dingen unser Mindset ändern. Kanzler Scholz hat vor gut einem Jahr gesagt, der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Sozialstaat. Nein, tut er nicht. Er basiert auf dem Fleiß der Menschen und auf der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Und es gibt einiges, das ist auch hier genannt worden. Übrigens bei der Körperschaftssteuer geht es um die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten neben der Reduzierung für Personengesellschaften. Nehmen Sie die Einkommensteuer oder nehmen Sie die Körperschaftssteuer. Das hilft. Ansonsten ist das sehr zärtlich für 2028 1% Senkung. Da sind die anderen Maßnahmen wichtiger. Das ist alles eingepreist. Wir haben ja noch keinen Haushalt 25, wir haben noch keinen Haushalt 26. Aber das steht nicht unter dem Finanzierungsvorbehalt, weil das schon beschlossene Sache ist. Aber es ist sehr viel in dem Koalitionsvertrag, was noch ausgehandelt werden muss. Vor allen Dingen in den drei großen Sozialbereichen, Gesundheit, Pflege, Rente. Das sind eigentlich die größeren Baustellen. Denn Frau Quadbecks Befürchtung ist ja richtig. Was nützt denn die Entlastung auf der einen Seite, wenn die kompensiert wird durch die Belastung auf der anderen Seite? Und die Bindungswirkung der großen Volksparteien lässt nach. Also jetzt kommt, Opa erzählt vom Krieg, 72 haben die beiden großen Volksparteien über 90% bekommen. Bei der letzten Bundestagswahl zusammen 45%. Das heißt, die Ränder werden immer stärker. Und wenn die Volkspartei stärker werden wollen, sind sie zum Erfolg verpflichtet. Und wenn keine Seite der anderen Seite etwas gönnt, wird es so sein, wie wir es bei der Ampel 3,5 Jahre bestaunen konnten, dass nicht gemeinsame Lösungen in den Scheinwerfer gestellt werden, sondern die unterschiedlichen Auffassungen.
Aber die große Zeit der Volksparteien ist vorbei. Das war das, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Da habe ich ja gerade gesagt.
Und wenn Sie quer über Europa schauen, dann haben Sie vielleicht so eigenartige Volksparteien wie von Orbán in Ungarn. Sie haben in Österreich die immer so starke Volksparteien, manchmal sogar noch stärkere, bis 95%, die beiden großen Parteien, ebenso runtergeschmolzen wie die Volksparteien in Deutschland. Die Gesellschaft ist eine andere geworden. Es gibt keine Vorfeldorganisation wie die Gewerkschaften und die Kirche, die politisch aggregieren und sammeln können. Deshalb, sie können sich etwas verbessern, aber die alten Zeiten sind so und so vorbei. Auch die Zeiten, die guten Zeiten der Volksparteien.
Würden Sie unterschreiben meine These, dass es dem Land gut getan hat, dass wir zwei starke Volksparteien hatten, die für Maß und Mitte gestanden haben?
Der Punkt ist, dass die Volksparteien eine ungeheure Integrationsleistung für die Gesamtgesellschaft erbracht haben. Aber jetzt, wo wir in multiplen Krisen stecken, bräuchten wir diese Integrationsleistung viel mehr, aber sie stehen uns nicht mehr richtig zur Verfügung.
Also es liegt, glaube ich, nicht nur an den Parteien und deren stärkere oder schwächere Integrationskraft, sondern die Wählerinnen und Wähler haben sich ja auch verändert. Ja. Es wird heute sehr viel mehr à la carte gewählt, ja, also ganz konkret, was kann mir mein Kreuz persönlich bringen? Mhm. Und das sorgt halt dafür, dass Union und SPD, die eben dieses Integrative haben und auch ein breites Spektrum abbilden, sehr viel schwieriger da zum Zuge kommen. Und man kann es ja sehr gut sehen an den Jungwählern, die bei der vorvergangenen Bundestagswahl noch vor allen Dingen Grüne und FDP gewählt haben und bei dieser Bundestagswahl zu Linken und AfD gegangen sind. Und das ist natürlich tatsächlich eine alarmierende Entwicklung.
Ja. Gut, zu diesem Label Volksparteien könnte ich auch, oder zu den Volksparteien oder dem Label Opa erzählt vom Krieg auch noch was beisteuern. Ich will aber auf die aktuelle Situation gehen. Wenn wir jetzt mal angucken, wer im Kabinett für Wirtschaftspolitik zuständig ist, Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, Carsten Wildberger, ein Manager als Digitalminister und Dorothee Beer als Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Hat sich da Friedrich Merz mit den richtigen Leuten umgeben, um genau das zu schaffen, was sich alle eigentlich wünschen, dass es mit der Wirtschaft nach vorne geht, dass sie modernisiert wird, dass die Digitalisierung ein Erfolg wird?
Naja, das werden die nächsten 2-3 Jahre zeigen, ob er sich mit den richtigen Leuten umgeben hat. Ich finde es zumindest gut, dass er sich gelöst hat von den alten Mechanismen, dass man Ministerien nach Proporz verteilt, Ost-West, Männlein-Weiblein, Süd-West, Landesmannschaft bedienen und dann kommen immer die gleichen Nasen raus. Und das ist sicherlich gut, wenn man sagt, man möchte Aufbruch haben, hat aber doch ein Korsett aus Krisen, das einen total einmauert, plus eben auch in einer Demokratiekrise eigentlich steckt, einen Koalitionsvertrag hat, der nicht so verheißungsvoll ist, dass man dann sagt, man versucht bei dem Personal so einen Akzent zu setzen, dass da zumindest die Chance besteht, frischen Wind in die Politik reinzubekommen.
Da sind ja auch, hat ja auch die SPD eine ganze Reihe von neuen Gesichtern geliefert. Hat Erfahrung sozusagen nicht mehr so sehr beachtet wie eben eine neue Sicht auf die Dinge. Jetzt ist die Frage, da fehlt, wenn Erfahrung fehlt, fehlt ja auch auf Professionalität. Ist das ein gewisses Risiko?
Na klar, also wenn man neue Leute ranlässt, dann ist das immer so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Mal sehen, ob die es können. Also im Gegensatz zu Friedrich Merz hat Lars Klingbeil aber keine Expertin von außen reingeholt. Also er hat sozusagen neue Gesichter präsentiert. So auf den zweiten Blick sind viele ja dann gar nicht so neu. Er selbst ist nicht neu. Mit Boris Pistorius ist jemand sitzen geblieben, der also ein erfahrener Minister ist und ein Schwergewicht der Ampelregierung war. Und Carsten Schneider, der ist auch schon seit über 25 Jahren in der Politik. Also ganz neu sind die Leute nicht. Man kann sagen, er hat mal umgruppiert und hat Leute nach vorne gestellt, wo man jetzt nicht oft gedacht hätte, die wären es garantiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das, also er hat natürlich auch eine Agenda nach innen gehabt. Er hat versprochen, wir machen personelle Neuaufstellung. Und das ist ihm auf der exekutiven Seite schon mal geglückt. Und dabei ist so ein bisschen untergegangen, dass er ja sozusagen überhaupt keine Neubesetzung ist, sondern dass er einer derjenigen ist, der dafür das Scheitern der SPD im Wahlkampf verantwortlich war und jetzt einfach quasi auch noch zum Lohn dafür Vizekanzler wird. Aber sei dahingestellt. Ich finde dieses Tableau, was er da präsentiert hat und auch was die Union präsentiert hat, erstmal spannend.
Herr Bosbach, nicht zur allergrößten Freude der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden Angela Merkel haben Sie sich nach 2015 in Sachen Migration positioniert. Wenn Sie sich heute ansehen, was Ihre Partei angekündigt hat, was jetzt auch möglicherweise da vereinbart worden ist, da gibt es ja noch einige Fragezeichen. Ist die Union und damit auch die Bundesregierung jetzt auf einem besseren Weg? Ist das richtig so, wie man es gemacht hat, auch mit ganz rigorosen Maßnahmen, die Alexander Dobrindt ja heute Morgen schon angekündigt hat?
Auf dem Weg ist die Koalition. Ich weiß noch nicht, ob sie auch im Gleichschritt unterwegs ist. Denn das Wort heißt ja in Abstimmung mit den Nachbarn. Wenn ich das richtig verstanden habe, interpretiert die SPD das im Einvernehmen mit den Nachbarn. Ich fürchte, von unseren neuen Nachbarn werden wir jedenfalls nicht neunmal eine Zustimmung bekommen. Während die Union sagt,
ich habe heute schon in Warschau gemerkt.
Während die Union sagt, in Abstimmung bedeutet, wir informieren die Nachbarn, dass wir darum, nur darum geht's ja. Zurückweisung ohne Erfüllung der Voraussetzung Grenzübertritt, auch bei Schutzgesuchen. Das ist ja der eigentliche Streitgegenstand, wie der Jurist sagt. Und am Ende wird es vielleicht nicht ausgetragen im Konflikt Union-SPD, sondern Europäischer Gerichtshof. Ansonsten, ich halte das, was verabredet worden ist, in der Interpretation jetzt mal der Union und ins Werk gesetzt werden soll vom Innenminister Alexander Dobrindt, für richtig.
Aber das ist doch, aber das verstehe ich jetzt nicht, Herr Dobrindt. Ja. Sie halten das für richtig, wenn das, Herr Bosbach, Entschuldigung. Nee, Herr Dobrindt hat ja angekündigt, er entsendet jetzt Polizisten an die Grenze und die machen jetzt alle mal Überstunden. Und wo er die Leute hernehmen, also genau, die schieben halt mehr Überstunden. Das wird ja erstmal eine Auseinandersetzung zwischen ihm und der Gewerkschaft der Polizei sein, vor allen Dingen. Aber wenn das Ganze vor dem Europäischen Gerichtshof landet, dann schadet das doch. Dann schadet das Europa und dann schadet das auch Deutschland. Also Merz hat ja gleichzeitig versprochen, er will ein europäischer Kanzler sein. Es kommt ja jetzt auf Europa an. Also wir haben Trump im Westen, der sagt, also Europa ist schwach. Das braucht man alles gar nicht. Wurde eigentlich nur gegründet, um die USA zu schwächen. Wir haben Putin im Osten, der eigentlich die Ukraine als Teil Russlands sieht. Und es kommt doch mehr denn je auf Europa an. Und will man für so eine Symbolpolitik, nenne ich es mal, wirklich den europäischen Gedanken opfern oder sagen, wir zerstreiten uns jetzt mit unseren wichtigsten Nachbarländern? Das ist doch überhaupt nicht gut.
Ja, mein europäischer Gedanke ist, dass sich Europa erst mal an die eigenen Regeln hält. Die Regel lautet, der Asylantrag ist dort zu stellen, wo der Schutzsuchende zum ersten Mal ein Land der Europäischen Union erreicht. Ja. Wir sind von 9 Nachbarländern umgeben, alles 9 stabile Demokratien, verfolgungsfreie Staaten. Jeder, der auf dem Landweg zu uns kommt, ist bereits geschützt. Keines unserer 9 Nachbarländer steht unter dem Verdacht der politischen Verfolgung.
Wir
nehmen ein Drittel aller Asylbewerber auf, obwohl wir gar keine EU-Außengrenze haben, abgesehen von der schnuckeligen Schweiz. Und Sie sagen, dient das unseren Interessen? Wenn wir die Integrationskraft unseres Landes überdehnen, wenn wir nicht mehr das leisten können, was wir leisten müssen für eine erfolgreiche Integration, dann schaden wir den Interessen.
Aber ist das wirklich der Weg, den Nachbarländern die europäischen Regeln vorzubeten und sagen, Deutschland first?
Nicht Deutschland first.
Was heißt denn vorzubeten?
Es braucht aber alles, was Sie sagen, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber komischerweise kann ich auch das nachvollziehen, was Sie sagen. Natürlich wird Dublin von den Nachbarstaaten missachtet. Die eigenen Regeln werden missachtet. Die Ampel hat zu wenig, auch in dieser Frage, auf der europäischen Ebene versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten und zusammenzubringen. Wenn also das wird eine der ersten Aufgaben sein. Nationalstaatlich glaube ich nicht, dass das zu regeln ist. Und wenn man es versucht in einer Art und Weise, wie das Dobrindt ankündigt, dann wird das nicht beabsichtigte Nebenfolgen haben, die für Deutschland innerhalb der EU sich vermutlich nicht auszahlen.
Aber zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass in den vergangenen Jahren der europäische Gedanke in der Flüchtlingspolitik von Deutschland gelebt wurde und von allen anderen drumherum nicht. Und wenn Deutschland sagt, wir können das jetzt auch nicht mehr alleine stemmen, also diese Ideale hochzuhalten, und es ist ja auch weiter so gewesen, dass systematisch nach Deutschland durchgewunken worden ist. Ja, das hat ja nie aufgehört. Und das GEAS-Abkommen, finde ich, ist schon mal ein guter Weg. Ja,
also da ist europäische Asylsystem.
Ja, das ist da hat Europa einen Schritt nach vorne getan. Das Problem ist, es wird noch dauern, bis es wirklich umgesetzt ist. Und wir wissen eben auch nicht, ob es in seiner Idealform umgesetzt wird. Und dass Deutschland da jetzt dann eben auch einen Akzent setzt und natürlich dann auch nochmal Druck ausübt und sagt, wenn wir sagen Europa und europäische Ideale in der Flüchtlingspolitik, dann müssen wir schon gemeinsam durchsetzen. Also das kann ich echt nachvollziehen.
Man muss mal zum Anfang zurückkehren. Der Anfang war, das war sozusagen die europäische Erzählung. Sichere EU-Außengrenzen, Zug um Zug gegen Abschaffung der Binnengrenzkontrollen. Sicher wogegen? Es geht dann nicht um die reguläre, es geht um die irreguläre Migration. Die Grenzen waren und sind unsicher. Und wenn wir einen gut dotierten Sozialstaat haben und offene Grenzen, menschlich ist mir das verständlich, dass die Menschen, die auf der Flucht sind oder aus welchen Gründen auch immer Schutz suchen, in das Land gehen, in dem erstens ein sicherer Rechtsstaat ist, stabile Demokratie, hoher sozialer Standard, plus schon viele Landsleute leben, ist mir menschlich verständlich. Aber damit überfordern wir unser Land.
Aber wir reden doch schon wieder über Migration, als wäre das schwierigste Thema, was derzeit auf dem Tisch liegt und was alles andere bedroht. Aber wir haben doch vorhin über Themen geredet, da ging es um Transformation der Wirtschaft, da ging es, Krieg und Frieden haben wir noch gar nicht geredet, aber auch um die Sozialsysteme. Und all diese Themen, um diese Probleme zu lösen, ist es doch notwendig, dass wir Einwanderung haben.
Wir reden also von der irregulären Migration, von der regulären.
Was ich glaube, der große Fehler ist, und deshalb sind die Rechten auch im Aufwind, dass man es geschafft hat, dieses Thema Migration durchweg negativ zu besetzen und keine positive Erzählung zu entwickeln. Und wir reden die ganze Zeit auch wieder über Migration, als wäre das die größte Bedrohung für Deutschland.
Also, wir können das vielleicht auch in kleinen Nenner noch bringen, oder kleineren Nenner. Migration, die Frage, bei all den Problemen wie irreguläre Migration, Schlepperbanden, auch dass es viele Flüchtlingshelfer mit dem Rechtsstaat nicht so genau nehmen. Aber ist das eigentliche Motiv in unserem Land im Moment einfach die Angst vor der AfD? Dass man sich mit diesem Thema so beschäftigt?
Also wenn man darauf guckt, wie es den Kommunen geht, ja, wie Schulen überfüllt sind, wie es dann eben auch tatsächlich, wie es schwierig ist, Wohnungsraum in Deutschland zu finden, da sprechen wir dann schon recht konkret darüber, und auch, wie die Sozialsysteme belastet sind, weil wenn Menschen kommen, die eben nicht regulär einwandern und einen Arbeitsplatz haben und die Sozialsysteme stützen mit ihrer Arbeit, dann ist das natürlich schon ein Problem für diesen Sozialstaat.
Sehe ich auch, aber das ist, wenn wir über schlechte Bildung reden oder über fehlenden Wohnungen, dann müssen wir doch über Investitionen in den Wohnungsbau reden und wir müssen über Investitionen in Bildung reden und wir müssen darüber reden, wie kriegen wir genügend Lehrer ausgebildet. Das sind doch die Probleme.
Ja, eindeutig stimme ich zu, aber wenn wir das Thema Migration tatsächlich nicht irgendwie auch entschärfen und insofern von der ersten Stelle der Agenda runterbringen, dann spielen wir das Spiel der AfD. Genau. Das geht nicht. Aber wenn Sie sagen, Herr Kähler, ist das nicht auch vor allen Dingen die Angst vor der AfD, heißt das ja noch längst nicht, dass wir dieselbe Sprache benutzen, dass wir dieselben Maßnahmen folgen, sondern es käme darauf an, ein humanistisches Bild weiter von diesem offenen Land zu zeigen und dennoch die Zahlen der irregulären Einwanderung runterzubringen. Und die Pushbacks sind nicht das Entscheidende. Da gibt es andere Pull-Faktoren, die wir in unserem Sozialstaat aufgebaut haben, die die Menschen vor allen Dingen eben nicht nach Frankreich, auch nicht nach Italien ziehen.
Vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite. Also, und wenn es darum geht, brauchen wir Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Ja, brauchen wir. Und es hat ja auch eine sehr vernünftige Regelung gegeben. Die hatte die Große Koalition begonnen. Die Ampel hat es weitergemacht. Das war dieser Spurwechsel, dass nämlich Leute, die gut integriert sind, dass die dann auch bleiben können und einen Job bekommen. Nur das kann nicht das Prinzip sein, dass wir es grundsätzlich mit dem Spurwechsel machen. Man muss das schon trennen. Man muss schon sagen, dass diejenigen, die nach Deutschland kommen, halt regulär kommen sollen. Und diejenigen, die irregulär eingewandert sind, wenn es da Menschen gibt, ja, und es gibt viele, die gut integriert sind, denen sollte man eine Chance geben. Man sollte es aber nicht als Signal aussenden, es können alle kommen und wir werden das dann schon irgendwie hinkriegen. Das ist kein guter Weg.
Frau Lehmann, gerne Ihre Anregung auf, dass es hier noch andere Themen gibt, die vielleicht auch sinnvollerweise auf der Agenda weiter nach oben rutschen sollten. Thema Außensicherheitspolitik. Herr Bosbach, der Bundeskanzler war heute in Paris, hat mit Emmanuel Macron darüber gesprochen. Es geht ja um mehr Kooperation, auch möglicherweise, dass Deutschland unter den atomaren Schutzschirm der Franzosen kriecht. Ist da, oder wohin müsste eigentlich diese Entwicklung gehen jetzt? Geld ist ja da, Rüstungsbeschaffung soll modernisiert werden. Was ist jetzt gerade für Deutschland und Europa in diesem Bereich wichtig?
Angesichts der globalen Entwicklung, und das hängt nicht nur mit dem doch etwas gewöhnungsbedürftigen Politikstil von Donald Trump zusammen, muss Europa zu der Erkenntnis kommen, politisches Gewicht bekommen wir nur ökonomisch und militärisch. Übrigens, mir persönlich gefällt das Wort von der Kriegstüchtigkeit nicht. Ich hätte lieber Verteidigungstüchtigkeit, Verteidigungsfähigkeit. Weil wir ja nicht die Bundeswehr haben, um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern. Und im Moment gibt es erhebliche Fliehkräfte in der Europäischen Union. Und die Vergangenheit hat gezeigt, ohne die Achse Paris, Berlin, unter Einschluss jetzt heute, das war ja auch das Signal des Besuches, Warschau, bewegt sich in Europa nicht viel. Wenn wir glauben, angesichts der Stärke, politischen, ökonomischen, militärischen Stärke von China und den USA mit 26 nationalen Sonderinteressen anzutreten, werden wir in der Welt politisch marginalisiert. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die territoriale Erweiterung der Europäischen Union und die Vertiefung Integration Europas, ob das zeitgleich beides möglich ist. Im Moment wäre ich eher für die Vertiefung.
Das heißt, es geht ja jetzt auch um die Frage, wie gesagt, der Verteidigungsfähigkeit, dass möglicherweise sehr viel Geld umgeschichtet werden muss. Das sind wir in Deutschland ja nicht gewohnt. Bisher waren wir da von der militärischen Verantwortung ja meistens mit Hinblick oder mit Verweis auf die historischen Umstände befreit. Haben das denn bei uns nicht nur in der Politik, auch in der Gesellschaft die Menschen schon verinnerlicht, dass man darüber über Zeitenwende nicht nur redet, sondern dass man sie jetzt auch wirklich durchführen muss, dass man Geld in die Hand nehmen muss und dass sich vieles ändert gegenüber dem, was wir bisher eigentlich ganz angenehm gewohnt waren?
Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das von heute auf morgen geschehen kann, auch wenn man sagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir sind nach 1945 eine, wie man das so nett sagt, postheroische Gesellschaft geworden. Krieg ist etwas, was weit weg nicht nur von uns ist, sondern weit weg von uns zu sein hat. Und die Abschaffung auch der Bundeswehr beziehungsweise die Aussetzung der Wehrpflicht, Entschuldigung, das war ein falscher Versprecher, die Abschaffung der Wehrpflicht war ein weiterer Schritt, dass die Frage des Krieges, der Rüstung, der Aufrüstung, so muss man es ja sagen, weggerückt ist von uns. Und wenn man rein faktisch schaut, die Abschreckung, die richtige Abschreckung in Europa gegenüber dem stärksten Nuklearstaat und aufgerüstetsten Staat, nämlich Russland, wird ohne die Amerikaner und letztendlich das Nuklearpotenzial nicht gehen. Das geht nicht mit den paar Nuklearsprengköpfen, die wir in England und Frankreich zur Verfügung haben.
Das heißt, wir hätten ja schon 3 Jahre Umgewöhnungszeit gehabt. Ist die verplempert worden?
Nein, verplempert worden nicht. Es ist ja schon manches geschehen. Also,
100 Milliarden Euro Sondervermögen.
Das Sondervermögen jetzt wieder, also jetzt die Lockerung der Schuldenbremse, um vor allen Dingen Ausgaben für die Sicherheit, und zwar für einen sehr breiten Sicherheitsbegriff, zu bezahlen. Das Problem ist, dass wir in der Bevölkerung auch nicht unbedingt Konsens darüber haben, dass wir tatsächlich kriegstüchtig werden müssen, verteidigungsfähig sein müssen, dass viel Geld in die Rüstungsindustrie fließen muss. Da ist die Bevölkerung ja durchaus gespalten und da gibt es eben auch starke Meinungsströmung, dass man den Krieg mit Russland auch recht leicht beenden könnte. Ja? Und solange das nicht der Fall ist, ist das schwierig, da sehr konsequent zu sein, weil das natürlich auch politisch instrumentalisiert worden ist. Das haben wir im Bundestagswahlkampf gesehen.
Ich fand es ja aber erstmal schlau, dass man gesagt hat, man nimmt den größeren Teil der Verteidigungsausgaben und zwar nach oben offen von der Schuldenbremse aus. Und um genau sowas zu verhindern, dass man jetzt sagen muss, wir müssen leider die Renten zusammenstreichen oder den Staatszuschuss um die Hälfte kürzen und der Rest...
Was ja verfassungsrechtlich, glaube ich, gar nicht geht.
Ja, aber um sozusagen das eine gegen das andere auszuspielen, um sowas zu vermeiden. Also um diese Erzählung, jetzt müssen die Kindergärten, können leider nicht mehr saniert werden, weil wir müssen ja Panzer dafür kaufen. Das war erstmal gut. Und ich glaube aber, dass das größere Problem ist, dass es keine Alternative zum transatlantischen Bündnis gibt. Also alle betonen ja immer, wir können gar nicht ohne die USA. Was ist aber, wenn die USA, wenn da wie jetzt Leute sitzen, die sagen, also wenn ihr nicht nach unserer Pfeife tanzt, Putin, kannst du angreifen. Das ist doch das Problem. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was nicht nur bei der Bevölkerung noch nicht angekommen ist, was insgesamt, ich habe das Gefühl, in der politischen Führung noch nicht angekommen ist. Was machen wir denn, wenn die USA sagen, wir geben euch Preis?
Aber die Alternative ist doch nicht zu glauben, dass Europa eine letztendlich nukleare Abschreckungskraft besitzt gegenüber Russland. Also brauchen wir. Oder? Es gibt in den nächsten Jahren mit Sicherheit keine Alternative. Ja. Und Europa, Spanien, die Iberische Halbinsel, Italien haben ein komplett anderes Verständnis, wie mit diesem Krieg umzugehen ist. Das interessiert die Leute und die Menschen nicht. Und da ist die Rüstungsquote deutlich niedriger als in der Bundesrepublik. Und die werden das nicht so lösen wie wir. Es sind weit weg von diesen Konflikten.
Ich würde gerne zum Ende der Sendung noch mal auf den Anfang zurückkommen. Herr Bosbach, man kann ja sagen, dass die Fraktion Die Linke, das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal kurz angesprochen, der Union, der Koalition und auch dem Bundeskanzler gestern etwas aus der Patsche geholfen haben, sodass jetzt Friedrich Merz ab dem 6. Mai als Bundeskanzler bezahlt wird. Ist dann der Unvereinbarkeitsbeschluss, den der CDU-Parteitag 2018 ja beschlossen hat, überhaupt noch aufrechtzuerhalten, nach den Erfahrungen von gestern?
Ja, übrigens die AfD hat auch zugestimmt. Das erwähnt kein Mensch. Die Geschäftsordnung, also die Tagesordnung, ist mit Stimmen aller Fraktionen verändert worden.
Aber der Clou war ja, dass man die Linken brauchte, damit die AfD nicht die zwei Drittel bringen.
Ich habe das verstanden.
Ah, gut.
Aber das ist für mich kein Grund, den Unvereinbarkeitsbeschluss aufzuheben. Der kann übrigens auch nicht von Friedrich Merz aufgehoben werden oder von Carsten Linnemann. Dazu gibt es einen Beschluss des Bundesparteitages. Wir haben zwei Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Einer bezieht sich auf die AfD, der andere auf die Linkspartei. Und ich bin als einfaches Mitglied, baff, wie schnell jetzt das die Runde macht. Das kann man jetzt auch anders sehen mit der Linkspartei. Wir berufen uns nicht auf Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, wir berufen uns auf Konrad Adenauer und Ludwig Erhard. Und das, was auch heute noch von der Linkspartei erzählt wird, ich spreche jetzt gar nicht über die Traditionslinie SED bis heute, was heute noch gesagt wird unter dem Begriff demokratischer Sozialismus, habe ich keine Ahnung, wie eine politische Zusammenarbeit mit der Linken.
Was ist denn eigentlich so schlimm an der Linken? Ist das nicht etwas, was Sie mitschleppen, sozusagen, nach der Wiedervereinigung? Das ist eine völlig andere Partei geworden. Die hat völlig andere wirtschaftspolitische Vorstellungen. Aber ist doch keine systemsprengende, undemokratische Partei.
Auf vieles, was Frau Eichenegger heute noch sagt, hat mit unserem System, und das verstehe ich dann unter dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft, nichts mehr zu tun. Die wollen eine andere Ordnung. Und deswegen sehe ich nicht ein hinreichendes Maß an politischer Übereinstimmung zwischen der Union und der Linkspartei.
Aber sie sollen ja nicht koalieren und Bündnisse schmieden, sondern nur in bestimmten Fällen zusammenarbeiten.
Naja, beziehungsweise mit einigen Führungsfiguren, wegen denen damals der Unvereinbarkeitsbeschluss auch gemacht wurde.
Nein, das ging nicht.
Sarah Wagenknecht, Sprecherin der kommunistischen Plattform, mit denen regieren sie jetzt sogar zusammen.
Das war ein Grund. Das hat ja schon schon Ärger gegeben. Er hat ja nicht alleine wegen Sarah Wagenknecht. Das war ein Grund.
Und mit dem BSW es heute ja zu
schon,
regieren,
wollte ich ist gerade kein sagen. Problem. Es hat ja schon Ärger gegeben auf Landesebene mit dem BSW. Da haben sich ja schon viele aufgeregt, dass die Union jetzt von ihren Überzeugungen Abstand nimmt.
Na gut.
Wenn wir immer mehr eigene Leute verzweifeln lassen wollen, dann gehen wir jetzt daran, den Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken in Frage zu stellen oder aufzuheben. Wer jetzt glaubt, wenn wir das machen, hilft der Union, dem kann ich nicht helfen.
Gut, müssen wir jetzt wirklich den zeitlichen Break hier machen. Aber wir behalten das natürlich im Auge. Ich bedanke mich bei Wolfgang Bosbach, bei Eva Quartbeck, bei Anna Lehmann und bei Professor Wolfgang Merkel. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen erwarten wir ja weißen Rauch über Rom. Und dann wollen wir uns in der Phoenix-Runde natürlich auch mit der Papstwahl beschäftigen. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Julia Grimm. Darin mehr zu den ersten Dienstreisen des neuen Bundeskanzlers und zum Konklave in der italienischen Hauptstadt. Bleiben Sie bei uns.